Aber wir sind zurück. Bengt schmeißt mit wilden Hot-Takes um sich im frisch geschwebelten Kölsch. Erlebt heute auf jeden Fall wieder eine Hochphase. Genauso wie viele Sportarten hier eine Hochphase erlebt haben. Hallo Martin.
Huhu, wir sind's wieder. Back-to-back zurück. Also quasi back-to-back, was die Wochen angeht. Das ist jetzt auch keine... Also muss man ja fast schon sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir zweimal in Folge schaffen. Aber wir haben es geschafft und haben uns natürlich viel mit der Handball-Europameisterschaft auseinandergesetzt. Am Anfang ein bisschen Fußball, hinten raus wie immer viel NFL und dann einmal noch ein wilder und schneller Ritt durch viele Sportarten, wo dann Bengt auch sich den gerade angekündigten Hot-Take rausleiern lassen hat. Gute Episode gewesen, finde ich. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch und euch hoffentlich auch. In dem Sinne, viel Spaß damit.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock! Und Touchdown für New England!
Naja, also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout!
Mittwoch, der 14. Januar, 14.04 Uhr, 4x4 ist 16 und wir sind zurück zur zweiten Folge in Folge von eurem frisch geschwärbelten Kölsch. Mann, das war sehr viel Doppelung am Anfang.
Aber wo hast du die vierte 4 her? Mittwoch, 14. Januar, 14.04 Uhr, 2024 ist 2 Jahre her, Bruder.
Ja, das sind dann auch tatsächlich auch nur 3. Aber wir lassen ihn drin. Wir bleiben drin in dieser Folge, sind froh, dass wir ein zweites Mal back-to-back zurück sind. Hallo Bengt.
Hallo Martin, wie geht's dir? Wie geht's dir so frisch im neuen Jahr? Hast du deine Neujahrsvorsätze schon gebrochen?
Nee, ich hatte noch nicht so wirklich eine Möglichkeit, sie überhaupt zu brechen. Mich hat's tatsächlich erwischt. Ich habe die erste Krankheit mitgenommen, 2026. Seit gestern tatsächlich mir einen kleinen Magen-Darm-Virus eingefangen. Gestern viel Zeit auf Toilette verbracht. Heute allerdings wieder auf dem Weg der Besserung. Genau, deswegen lass ich's ruhiger angehen zu Beginn des neuen Jahres. Und du so?
Ist ja eine okaye Zeit, um jetzt gerade krank zu sein, weil läuft ja auch ein bisschen was im Fernsehen, was man sich dann ganz gut angucken kann. Und ich glaube, du hast jetzt einen großen Fernseher in deiner Butze, weshalb du ganz gerne Sport schaust. Kann mich nicht beklagen. Ich bin im EM-Grind drin, also ich gehe gerade tiefer in die Euro-Materie rein, weil ab morgen für uns... Wenn wir morgen veröffentlichen, dann für euch. Ab heute geht ja die EHF-Europameisterschaft los, also die Handball-Europameisterschaft. Und da beschäftige ich mich gerade ein bisschen mit. Macht aber viel Spaß, muss ich sagen. Also so tief bin ich dann auch schon etwas länger nicht mehr in eine Materie eingestiegen.
Ja, glaube ich. Ich bin auch... Also Handballfieber ginge zu weit, aber ich freue mich tatsächlich aufs Turnier. Werden wir später mit Sicherheit auch noch ein bisschen einen Ausblick wagen, was denn drin sein könnte fürs deutsche Team. Ich habe ein anderes Thema und du hast das quasi schon richtig eingeleitet. Dadurch, dass ich gestern krank war und bei mir war wirklich, also das Gute ist, mein Wohnzimmer ist wirklich direkt quasi neben meiner Toilette. Also es ging immer relativ schnell, aber dann habe ich logischerweise viel Zeit auch auf der Couch verbracht und habe gestern auch viel Sport geguckt. Und habe dann quasi live miterlebt, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, die DFL hat durchgezogen, 3 Stunden, glaube ich, vor Spielbeginn das HSV-Spiel rauszunehmen. Und ich habe mir eine Frage gestellt, dadurch, dass wir jetzt ja in dieser Rechte-Lage sind, Sky hat die Einzelspiele, The Zone hat die Konferenz. Und jetzt gerade bei so einem Dienstag-Mittwoch-Ding habe ich mir dann die Frage gestellt, was wäre denn passiert, wenn jetzt nicht nur dieses eine Spiel abgesagt hätte, sondern auch noch das zweite. Und plötzlich ist die Konferenz auch nur noch ein Einzelspiel. Wie kurzfristig sind denn The Zone und Sky und diese riesen Bundesliga-Rechte? Dürften die dann trotzdem eine Sendung machen? Weil das ist ja alles, muss ich dir nicht erklären, über Monate vorbereitet und auch irgendwie Arbeitsplätze, die da dranhängen. Oder sagen die dann, nö, das ist euer Pech und ihr schaut jetzt quasi in die Röhre?
Ich sag, in dem speziellen Case hätte The Zone das Spiel zeigen dürfen. Weil erst 2-3 Stunden vor Spieltag klar wird, okay, aus dieser Konferenz wird dann doch nur ein Einzelspiel. Es ist unfassbar schwierig, weil du planst natürlich mit dieser Konferenz und so konntest du es dann auch noch legitimieren. Ich glaube, du wirst dich dann irgendwie darüber retten müssen, dass du im Vorlauf dann halt mal einmal auch über die anderen Partien sprichst. So, ja. Aber du hast ja diesen Sendeplatz eingeplant. Ey, und 3 Stunden vorher, also da auch wirklich mal GGs an diejenigen, die das geplant haben, weil es hat nicht erst Dienstagabend geschneit, sondern war schon ein bisschen vorher klar. Und für die Auswärtsfahrer ja absolut gottlos, sodass du wirklich eine Stunde vor Stadionöffnung mitbekommst, yo, Spiel findet nicht statt. Ich verstehe, hier sitzt im ist in der absoluten Priorität die Gesundheit der Spieler, der Zuschauenden und alles Mögliche. Ja, aber das muss nicht erst 3 Stunden vor Spiel auftauchen. Deswegen muss ich sagen, ich glaube, sie hätten übertragen dürfen.
Ja, weil also ich habe mich so dran erinnert, quasi, wir hatten das ja mal auf oder auf einem viel, viel kleineren Rahmen oder in einer viel, viel kleineren Ebene mit einem Bouncehaus, wo dann auch mal kurzzeitig ein Spiel ausgefallen ist und dann war die Frage, dürfen wir jetzt ein anderes Spiel zeigen oder nicht? Und da das gestern einmal so zu sehen, wie DAZN dann, und ich habe es ja quasi nur mitbekommen, wie die halt dann ihr Konferenzbild, wo wahrscheinlich auch Leverkusen gegen den HSV wäre es ja gewesen, der Headliner war, wie sie das dann einmal abgeändert hatten, um dann quasi erstmal nur so ein großes Konferenzding drauf zu klatschen und dann hatten sie dann quasi die anderen beiden Spiele. Aber die haben sich ja auch quasi vorbereitet, 3 Spiele zu übertragen, ne? Und Was macht denn dann der dritte Konferenzkommentator? Oder dann sitzt da noch ein Producer dabei und ein Regisseur dabei, ne? Und jetzt stell dir mal vor, das andere Spiel aus, keine Ahnung, welchen Gründen auch immer, gestern war jetzt sowohl in Dortmund als auch in Mainz jetzt ja nicht irgendwie Land unter, aber wenn das jetzt wirklich auch noch ausgefallen wäre und dann hängen ja an so einer Sendung, mein Gott, wir reden da ja über also sehr, sehr hohe Beträge, was auch so Werbeeinnahmen angeht, das ist ja alles irgendwie verkauft und verpartnert. Deswegen, also gut für die, dass es nicht eingetroffen ist. Ich hätte das aber trotzdem gerne mal gesehen, was denn dann in diesem Worst-Case-Szenario passiert wäre oder ob dann Sky gesagt hätte, nee, wir haben hier viele Millionen ausgegeben, damit wir die Spiele im Einzel übertragen dürfen. Aber ja, so ist gestern ja nochmal alles gut gegangen. Aber ansonsten bin ich auch bei dir, dass man das Spiel 3 Stunden vor, also 3 Stunden vor Spielbeginn absagt, ist natürlich eine absolute Frechheit und quasi ein Tritt ins Gesicht allen, die da sich 500 Kilometer auf den Dienstagabend aus Leverkusen auf nach Hamburg machen.
Ja, so und natürlich, das Internet ist dann voll davon, dass sie dann sagen, ja, zum Glück war es nur Leverkusen, so und da fahren nicht viele auswärts, ist aber trotzdem überhaupt keine Argumentation, ne? Also da sind Fans, die sind mit Leib und Seele bei ihrem Verein dabei und wollen sich unter der Woche, alleine das, ne, also an einem Dienstagabend, dich mal eben 500 Kilometer nach Hamburg aufzumachen und du erwartest ja, dass das Spiel um 20.30 Uhr stattfindet, so und da dann auch mal liebe Grüße an die Anstoßzeiten. Ne? Genau das sind die Probleme, die Menschen mit Auswärtsspielen unter der Woche haben, weil da musst du dir am Tag danach dann freinehmen und dann am Ende alles für die Katz, weil du halt 3 Stunden vorher Bescheid bekommst. Also das war wirklich einfach respektlos an der Stelle. Aber nochmal einmal hier auf diese Sky DAZN-Thematik zu sprechen zu kommen, die geben ja zumindest vor, Partner zu sein. Also da irgendwie dann zusammen unter einer Decke zu stecken. Ich glaube nicht, dass Sky dann da groß irgendwas losgetreten hätte und gesagt hätte, ja, hier, das sind aber unsere Spiele. So, da versucht man dann ja schon irgendwie zusammenzuarbeiten. Aber das Ding ist, wir hätten ja nur das Resultat gesehen. Imagine, wie es dann da hinter den Kulissen aussieht. Also ich meine, du kannst es ja mal uns erzählen, wie es dann bei dir lief. Aber also da können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn Spontent was überträgt und dein dann an was anderem die Rechte hat und da Austausch stattfindet, so dann hast du dann 1-2 Ansprechpartner, da werden dann 2-3 Schleifen gedreht und dann steht aber auch eine Entscheidung. Aber mit den Juristen, die dann da bei Sky und DAZN reinkommen müssen, da würde ich viel lieber sehen, was da gerade hinter den Kulissen abgeht.
Also, gute Frage, weil wie funktioniert das? Ist das dann auch so E-Mail-Verteiler A, da wird einmal reingeschrieben, wir hätten jetzt nur das eine
hier
Spiel,
ein
passt das für euch? Oder ist da dann halt wirklich so Jurist Y und Jurist Z schon im Verteiler drin, die so sagen, hier Paragraph XY sagt aber dies und das. Weil, also ich stelle mir das zumindest, ich sage jetzt nicht, dass es bei uns einfacher ist, aber ich glaube bei uns, wie du gesagt hast, hast du deine 3-4 Ansprechpartner, die geben einmal Daumen hoch oder Daumen runter und dann passt das auch. Aber da glaube ich ja schon auch einfach, weil das nochmal eine andere Größenordnung ist. Ja, genau. Dass da jetzt nicht irgendwie Chefe von DAZN schreibt einmal Chefe von Sky eine WhatsApp und sagen, du, wir hätten jetzt nur das eine Spiel, aber du weißt auch, wie das ist, ne? Das ist verkauft und wir müssen auch irgendwie Kohle machen. Das hätte ich tatsächlich auch sehr, sehr gern gesehen. Wahrscheinlich sind das aber Themen, die wirklich nie an die Öffentlichkeit kommen.
Schade, aber wer weiß, vielleicht arbeiten wir ja irgendwann mal bei betreffenden Sendern und können dann immer noch im frisch geschwebelten Kölsch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ja, gut, aber Nee, ich glaube, sonst Fußball können wir eigentlich halbwegs zulassen. Also gibt gerade ein bisschen Terminstress. So, und der Terminstress geht jetzt erst richtig los, weil letztes Wochenende sind ja 1-2 Spiele ausgefallen. Da war Bremen gegen Hoffenheim dabei und St. Pauli Leipzig, gegen ja. RB Leipzig, glaube ich. Und bei den Teams noch gar kein Problem, weil alle spielen nicht international. Also auch RB Leipzig letztes Jahr das internationale Geschäft verpasst. Jetzt kommt aber Bayer Leverkusen mit in die Rechnung rein. Und ich sag mal so, die Zeit ist jetzt losgegangen, indem wir wahrscheinlich bis zur Länderspielpause so eine Woche frei haben. Ich glaube, Anfang Februar gibt es einmal eine Woche, wo nicht Fußball gespielt wird. So, und ansonsten ist Leverkusen auch fucking eingespannt. Also da muss man auch erstmal schauen, wann dieses Spiel gegen St. Pauli gegen den HSV nachgeholt werden kann. Weil am Wochenende funktioniert es auch nicht. Oder jetzt am Donnerstag. Also ich glaube, da waren ein, zwei Überlegungen. Das erste Spiel wird auch schon Donnerstag nachgeholt. Aber das ist für Leverkusen nicht drin. So, und da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie lange wir das in der Tabelle mit rumtragen.
Jo, also so wie du sagst, das wird eine Weile dauern, weil wie gesagt, die Wochen sind jetzt voll. Leverkusen spielt sowohl DFB-Pokal als auch noch Champions League. Und solange die in allen Wettbewerben sind, also du meintest, es gibt diese eine Woche. Ich glaube gestern, ich hab's dann bei Sky quasi, die haben das in der Halbzeitpause von Stuttgart gegen Frankfurt einmal kurz thematisiert und meinten dann auch so, der Kalender, der bietet eigentlich keinen Platz, weil du brauchst ja auch irgendwie, also du willst jetzt ja nicht Back-to-Back spielen, weißt du, 48 Stunden dazwischen wären ja schon auch irgendwie fair, um einen fairen Wettbewerb da auch zu gewährleisten. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, wo sie das Spiel dann hinpacken und auf der Gegenseite. Und das hat man ja gestern auch was ich so auf Twitter von Hamburger Seite mitbekommen habe, die fuckt das richtig ab. Weil Leverkusen aktuell, wir machen nicht viel Fußball, aber gegen Stuttgart am Wochenende untergegangen, da fehlt die halbe Mannschaft, weil sie beim Afrika-Cup ist. Das wäre eine Phase, wo du aus HSV-Sicht sehr, sehr gerne gerade gegen Leverkusen spielst. Und auf der Gegenseite, ja gut, in dann vielleicht einem Monat oder wann auch immer dieses Spiel dann stattfinden mag, da wird Leverkusen wahrscheinlich auch wieder ein bisschen besser sein, weil viele wichtige Spiele zurück sind. Deswegen, die hat das richtig abgefuckt. Und ja, viel Spaß an die DFL, da irgendwie einen Termin zu finden, wo du dann das Spiel spielen kannst.
Ich bin mir noch gar nicht so sicher, was da die Leverkusener Güte anbelangt, wenn es da Richtung Mitte Februar oder sowas geht. Weil, wie du sagst, ne, die spielen jetzt quasi schon alle 48 Stunden. Es sind eher alle 72 Stunden als alle 48 Stunden. Aber, also, da wird der HSV auf jeden Fall nochmal irgendwie reingrätschen und eine zusätzliche Belastung da reinpacken. Ja, aber komm, wir machen Fußball zu mit einer Frage an dich, weil ich hatte dir letztes Mal eine Serie empfohlen und jetzt, wo du gerade ein bisschen krank bist, bist du bei Welcome to Wrexham reingegangen.
Ich habe sie noch nicht geguckt, aber ich hätte jetzt ja sogar noch einen besseren Grund, weil die gewonnen haben. Die haben, was ist das, FA Cup dritte Runde, glaube ich.
Ich glaube FA Cup, ja.
Gegen den Premier League, also Club, oder?
Ich weigere mich aktuell immer noch die aktuellen Ergebnisse von Wrexham nachzugucken, weil dadurch werde ich natürlich ein bisschen gespoilert. Also ich bin jetzt erst reingegangen in die Serie und ich bin in Staffel 2. Im ersten Jahr, also einmal Kurzabriss zur Geschichte, Ryan Reynolds und Rob McElhenney haben einen Club gekauft, einen Fünftliga-Club, der AFC Wrexham. Und unfassbar geiler Club. Sie drehen da natürlich auch eine Serie drüber, die sehr krass im Drive-to-Survive-Stil gedreht ist und macht unfassbar viel Spaß zu gucken. Man fühlt unglaublich mit den ganzen Protagonisten mit. Diese Geschichte wird ganzheitlich erzählt, was es für diesen gesamten Club bedeutet. Gehen in die Kneipen rein, gehen in die Hotels rein und schauen sich einfach mal diese gesamte Stadt an und bringen die wieder auf Vordermann. Und das macht echt viel Spaß. Und in meinem Verständnis sind sie gerade noch in der fünften Liga. Aber in Realität sind sie schon in die zweite Liga aufgestiegen und spielen jetzt auch im FA Cup eine große Rolle. Ja, und ich war letztens auch mal einmal durch den Streaming-Anbieter meines Vertrauens gescrollt und hatte da ein FA Cup-Spiel von Wrexham gesehen und ich habe mich nicht dazu durchgerungen, das zu gucken, weil ich gedacht habe, eigentlich will ich, aber nein, ich muss erst die Serie gucken. Ja, also da läuft sportlich auf jeden Fall gut und Serie macht unfassbar viel Spaß.
Glaube ich. Und also ich bin da ja eh sehr, sehr zugänglich zu diesen Sportserien, also Ted Lasso natürlich nicht nach einer wahren Begebenheit, aber Wrexham da jetzt quasi dieses Projekt, was ja, ohne dich jetzt spoilern zu wollen, auch sportlich sehr, sehr gut läuft, wenn sie aus der fünften mittlerweile in die zweite Liga aufgestiegen sind. Das FA-Cup-Spiel, was du angesprochen hast, war richtig. Sie gewinnen gegen Nottingham, also Premier League, 4-3 nach Elfmeterschießen. Ist schon eine kleine Cinderella-Story. Also, und wenn du das empfiehlst und ans Herz legst, dann werde ich da mal reingehen.
Auch große Empfehlung für euch da draußen. Selbst wenn ihr nichts mit Fußball am Hut habt, Ich bin kurz davor, mir ein Wrexham-T-Shirt zu kaufen, ein Wrexham-Trikot. Okay, aber gut. Da bin ich ja eh anfällig, muss ich sagen.
Für T-Shirts? Ja, gut. Dann machen wir Bundesliga können wir zumachen. Das ist, ist nicht viel passiert. Ansonsten nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen mehr. Der VfB noch einmal abschließend ist natürlich das Allerechte gerade. Das ist auch geil. Ich hatte Samstagabend Sendung. Der eigentliche Plan war ja Samstag, weil Leverkusen aus Düsseldorf ist ein Katzensprung. Und gerade wenn man jetzt nicht mehr die Möglichkeit hat, immer nach Stuttgart zu den Heimspielen zu gehen, war das eigentlich fest eingeplant. Natürlich als Auswärtsspiel mitzunehmen. Dann gab es aber im Bouncehaus kurzfristig Personalausfall. Ich weiß nicht, ob man es so sagen. Auf jeden Fall musste ich dann Bouncehaus machen mit Alex. Was natürlich auch geil war und dann aber nicht ins Stadion konnte. Und ich habe es dann auch tatsächlich so gemacht, mich 0,0 spoilern zu lassen. So gut das eben mit einem Twitch-Chat geht, der einem relativ schnell gesagt hat, dass Stuttgart früh 2-0 geführt hat. Aber ich dann auch gesagt habe, ey, komm, ich weiß, ihr seid alle super, super liebe Menschen. Lasst mal heute ohne Spoilern machen. Ich möchte mir danach das Spiel einfach gerne einfach so angucken, weil Spoiler-Alert war ein wichtiges Spiel. Hast du es dann Real-Life geguckt? Ich wusste dann, dass Stuttgart früh 2-0 vor war und habe mich dann durch das Spiel geskippt, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Spätestens nach dem 4-0 wusste ich, okay, das wird wahrscheinlich nicht mehr schief gehen und die zweite Hälfte dann auch noch ein bisschen schneller durchgeskippt. Aber genau, so viel noch dazu. Das ist natürlich aus VfB-Sicht ein Start ins neue Jahr, der nicht hätte besser sein können.
Ja, das stimmt. Also, und wenn du hättest hingehen wollen zum Spiel, dann hättest du spätestens ab der 60. Minute auch extrem viel Platz gehabt, weil da wurde das Stadion dann doch rapide leer. Auch mal immer Kurzfazit zum VfB. Sie lassen jetzt halt auch mal die Qualität folgen. Die Ergebnisse waren die ganze Zeit schon da und langsam kriegt man auch das Gefühl, okay, die Truppe wächst zusammen. Die Truppe glaubt an sich. Die ist in den entscheidenden Momenten da, was du jetzt gestern Abend dann auch gesehen hast, als sie das Spiel gegen Frankfurt kurz aus der Hand zu verlieren drohten, dann aber kurz vor knapp nochmal wieder aufgedreht haben und gefällt mir schon ganz gut. Und wenn es so weitergeht, dann weiß nur Gott, was da noch kommt vom VfB. Aber gut, damit genug Fußball. Viel Platz kriegst du in der Arena beim Handball auf jeden Fall jetzt nicht, weil die Europameisterschaft steht an. Sie wird in Dänemark, Norwegen und Schweden ausgetragen und die Leute freuen sich extrem drauf. Also in Deutschland bei der Europameisterschaft, die vor 2 Jahren stattgefunden hat, da war es ja auch schon die große Geschichte, dass die Färöerinseln mit 5.000 Leuten gekommen sind, auf einer 50.000 Leute Insel. Ja, jetzt sind 7.500 für Oslo angekündigt. Die Insel wird tot sein, Mann.
Jo, das ist dann also Quick Maths, wenn 5.000 von 50.000. Wollte gerade sagen, 15%. Und das Schöne ist ja, dass die, also von den 50.000 gibt es auch einige, die richtig gut Handball spielen. Da ist jetzt nicht so die Färöerinseln, wie man sie jetzt im Fußball, wobei im Fußball sie in dieser Weltmeisterschaftsquali, glaube ich, auch sogar eine Chance hatten, sich irgendwie zu qualifizieren. Das ist ein verrücktes Völkchen. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie despektierlich gemeint, aber ein 50.000-Seelen-Land ist dann trotzdem sportlich, gerade in diesen großen Sportarten, und wir reden hier von Fußball und Handball, mehr als konkurrenzfähig. Und also ich bin mir sicher, dass die Gruppe meistern werden bei der Handball-Europameisterschaft und dann mal gucken, je nachdem, Hauptrunde, wie das dann läuft. Aber finde ich geil. Ich liebe solche Storylines. Natürlich Dänemark von den Färöerinseln dann auch perfekt zu bereisen. Aber nee, das ist ja dann auch, glaube ich, ein Team beziehungsweise ein Land, wo sich einfach viele sofort dann auch quasi mit identifizieren können.
Ja, absolut. Vor allem, weil da dann natürlich auch alles irgendwie super familiär ist, ne? Also die Mittoons, auf denen die Nationalmannschaft dieses Jahr so ein bisschen aufgebaut ist, sind dann Cousins vom Centerback, vom Rückraum Mitte, Elias Ellefsen, der Skipper Goethe, kennt der ein oder andere vielleicht auch aus Kiel. So, und die Jungs fangen an bei ihren Vereinen tragende Rollen zu spielen. So, die fangen wirklich an, den Rückraum in Dänemark, hier bei GOG, wo Olli Mittun spielt, langsam zu dirigieren. In Kiel hinterlassen sie ihre Handschrift. So, und du merkst langsam, der Färinger Handball kommt in Europa an. So, und die fangen gerade erst an. Die sind zuletzt U21-Weltmeister geworden. Und das ist jetzt so langsam die Generation, die halt zu den Herren aufsteigt. So, und das löst in diesem Land einfach eine große Begeisterung aus, weshalb die Jungs dann auch wieder Bock haben, anzufangen, Handball zu spielen. Also die kleinen Jungs und Mädels, die dann als Nachwuchs kommen. Also ich glaube, der Färinger Handball wird uns nicht nur bei der Europameisterschaft richtig viel Laune machen, sondern auch in den nächsten Jahren. Da können wir echt eine Menge erwarten. Vor allem halt jetzt bei der Europameisterschaft, weil die Gruppe machbar ist, weil die Gruppe und die Hauptrunde machbar ist. So, du guckst da drauf und denkst dir, scheiße, das kann vielleicht ins Halbfinale gehen.
Ja, also gut möglich oder sehr, sehr gut möglich. Und ich glaube, da würden sich auch alle drüber freuen, wenn wir die Färöer Inseln lange im Turnier haben. Lass uns über Deutschland sprechen. Gruppe A mit Österreich, Serbien und Spanien. Du als Handball-Experte, Bengt, der natürlich auch viel, viel Zeit jetzt mit diesem Turnier schon verbracht hat. Also, was sagen wir zur Gruppe und was sagen wir dann zur anschließenden Hauptrunde?
Das ist eine Todesgruppe. Also, die ist wirklich, du guckst da drauf und 3 von 4 Mannschaften haben auf jeden Fall die Chance, die Hauptrunde zu erreichen. So, und die 4. Mannschaft, Serbien, ist immer in der Lage, die Großen zu ärgern. So, und das ist extremst gefährlich für Deutschland. Ich glaube, wir kommen da durch. So, Spanien ist ein Land, das sich jetzt seit Jahren im Umbruch befindet. Letztes Jahr bei der WM 18. geworden, davor bei der Europameisterschaft in der Vorrunde raus. Gegen wen? Gegen Österreich. Und Österreich hatte auch seine Geschichte mit Deutschland bei der Europameisterschaft. Ich glaube, 22:18 stand sie im letzten Hauptrundenspiel, 15 Minuten noch zu gehen. Und wir haben da noch Punkte gebraucht. So, Österreich, ich glaube, das Interview von Andy Wolf ist ja jetzt auch ein bisschen rumgegangen, wo er dann gesagt hat, Österreich spielt Anti-Handball, will eigentlich keiner sehen. So, die spielen halt ekelhaft, Mann. Die können da schon gegen die Großen anstinken. Trainer auf der Trainerbank, Ica Romero, ist den einen oder anderen vielleicht da draußen auch ein Begriff. Der fängt jetzt mit Österreich auch ein kleines Programm an. Spanien im Umbruch, da sind viele neue Jungs dabei, haben einen Magdeburger Keeper, der jetzt zu Barca wechselt, hinten drin. Also da steckt schon wirklich ordentlich Potenzial in dieser Gruppe, aber ja, müssen wir durchkommen. Also Deutschland hat einen überragenden Kader, wenn man sich den Kader da anguckt. Juri Knorr ist gerade nach Aalborg gewechselt, spielt da okay gut, also kommt langsam an, fängt langsam an, sich da wohlzufühlen, aber reift vor allem einfach in seiner Art und Weise der Spielleitung. Und auch da drumherum mit Julian Köster, mit Renas Uscins, dann noch viele junge Talente mit dazu. Also ich sehe Deutschland in der Spitze und Breite so gut aufgestellt wie lange nicht mehr. Aber ich glaube, in der Hauptrunde ist dann trotzdem Schluss.
Weil da würden dann die richtigen Brocken warten. Also einmal kurz zum Turnierverlauf. Du spielst jetzt quasi in 6 Vierergruppen die Gruppenphase, musst Zweiter werden, um dich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Oder Erster, also musst du unter die ersten beiden kommen, du scheiß Klugscheißer. Und dann geht's in Richtung Hauptrunde, wo dann quasi die Halbfinalisten ausgespielt werden. Und dadurch, dass du quasi schon früh das Gruppenseeding hattest, steht auch schon fest, wer in einem möglichen Hauptrunden-Matchup denn warten würde. Und das hätte es in sich.
Ja, weil du sprichst es an, da kommen dann potenziell Dänemark und Portugal. Einfach direkt ein Kurzabriss dazu. Dänemark seit 2019 durchgehend Weltmeister. Also seit 2019 holen die jeden WM-Titel, aber seit 2012 die Euro nicht mehr geholt. So, und beide Turniere werden alle 2 Jahre ausgespielt. Das ist so ein bisschen was, wo man drauf guckt und sich fragt, wie kann das denn eigentlich sein mit den Mikkel Hansens, Niklas Landins, die in der Zeit gespielt haben, aber jetzt halt auch Matthias Gitzel, Simon Pöttlik, Rasmus Lauge mit dabei. Also das ist halt alles, da denkst du dir dann, okay, eigentlich sind sie fällig, aber irgendwie hat es in den letzten Jahren ja auch nicht geklappt. So 2024 war es dann halt Frankreich, die in der Overtime gewonnen haben. Es geht am Ende halt immer auch nur um ein Spiel, ne? So, und das kannst du dann verlieren. Und gerade in dieser Europameisterschaft kann ein Spiel wichtiger werden denn je, weil alleine schon in der Gruppenphase, ich sag dir ehrlich, Deutschland darf sich keinen Ausrutscher erlauben. So, Deutschland darf kein einziges Spiel verlieren, weil selbst wenn du dann verlierst und weiterkommst, du nimmst die Negativpunkte ja mit in die Gruppenphase, in die Hauptrunde. So, und wenn du ein Spiel verlierst, dann ist das eine sehr, sehr große Einladung für die andere Truppe, da weiterzukommen. Und wenn Deutschland dann seine beiden restlichen Spiele gewinnt, dann kommst du automatisch mit dem Team weiter, was dir Punkte abgeluchst hat. So, und das darfst du dir halt echt einfach nicht erlauben. Genauso aber gilt das auch für Dänemark. So, die haben Portugal da als Gegner und Portugal ist auch im Kommen. So, letzte Weltmeisterschaft, Viertelfinale gegen Deutschland, da haben sie uns mal eben die Grenzen aufgezeigt. Da sind 2, 3 junge Kerle mit dabei, die Costa-Brüder, die unfassbar viel Spaß machen. Also da kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, wenn ihr ein bisschen Handball in den nächsten Tagen guckt, habt ein Auge auf die Costa-Jungs. Also die werden dieses Turnier wahrscheinlich auseinanderschrauben. So, und das alleine schon in Gruppe B und in Gruppe C hast du dann halt Frankreich und Norwegen.
Sagen, noch du hast, auch, du hast noch überhaupt nicht über Frankreich und Norwegen geredet. Das ist halt, was du auch vorhin meintest mit dieser einen wahrscheinlich brachialen Hauptrundengruppe und der anderen nicht so starken. Weil wenn wir jetzt mal quasi einmal, ich probiere ein bisschen zusammenfassen, was du gerade ausschweifend erzählt hast. Aus Gruppe A kommen Deutschland und Österreich, Deutschland und Spanien, wenn es so läuft. Aus Gruppe B Dänemark und Portugal, aus Gruppe C Frankreich und Norwegen. Dann hast du 6 Teams, die irgendwie 2 Halbfinalisten unter sich ausmachen müssen. Und das sind 6 Teams, die alle irgendwie Halbfinale spielen könnten in einem sehr, sehr guten Turnierverlauf. Und das ist halt so tough aus deutscher Sicht, dass du da, also selbst wenn du eine schwierige Gruppe, du hast sie vorhin Todesgruppe genannt, wenn du da rauskommst, und das ist jetzt nicht so wie bei einer Fußballweltmeisterschaft, wo du quasi dir beide Beine brechen musst, um da irgendwie nicht aus der Gruppe zu kommen, sondern du musst eine sehr, sehr gute Gruppenphase spielen, einmal um rauszukommen und das zweite Mal, um eben auch die Punkte, die du aus der Gruppenphase mitnimmst, dann auch für die Hauptrunde nutzen zu können. Ja, und dann warten halt in der Hauptrunde so absolute Kracher wie eben Dänemark, Frankreich, Norwegen, Portugal. Deswegen, also rein vom Seeding her, rein von der Auslosung her, ist das eine super schwierige Europameisterschaft für Deutschland.
Ja, so, und Norwegen ist der einzige Kontrahent, der da so ein bisschen abfällt, aber auch nicht wirklich, weil, also Norwegen die letzten Jahre relativ enttäuschend gewesen. Jetzt haben sie aber halt auch einfach mal gesagt, gut, dann mit der Brechachs dran. Also dann kommen mal die ganzen gestandenen Größen der letzten Jahre einfach nicht mehr mit. Die haben einen nominiert, der hatte bis zu dieser EM kein einziges Länderspiel. So, und da haben sie gesagt, der entwickelt sich im Verein so gut. Gut, dann zeigt's halt auch auf Nationalniveau. Tobias Gröndahl bei den Füchsen Berlin, ein absoluter Leistungsträger. Das sind auch schon Jungs dabei, die können Handball spielen, die können zocken. Und sowas ist dann halt am Ende das Zünglein an der Waage, ne? Also das sind dann die Spiele, die du gewinnen musst. Und ich kann dir mal so ein bisschen die Wettquoten geben, weil da sieht man, eigentlich fehlt in dieser Turnierhälfte nur Schweden. Weil Dänemark, ne, also vor dem Turnier, die Wettquoten, 1,3er-Quote das Ding zu gewinnen. Eine 1,3er-Quote gegen 23 andere Teams. Das ist gestört. So, das zeigt halt schon mal einmal dieses Machtverhältnis. Die nächsten sind die Schweden mit einer 7er-Quote und danach kommt erst Frankreich mit einer 10er-Quote. So, und was aber auch nur daran liegt, dass Schweden halt nicht in dieser Turnierhälfte ist. Wäre Schweden auf der Turnierhälfte oder an dem Spot, wo Deutschland jetzt stehen würde, dann würden die Chancen wahrscheinlich ein bisschen geringer aussehen, hier dann den EM-Pokal zu holen. Deutschland mit einer 21er-Quote, by the way. So, und in den deutschen Medien, also ich nehme das extrem wahr, gib mir gerne mal deinen Eindruck, der Hype ist schon real. Also der Hype um diese Nationalmannschaft, der ist schon krass. Mir geht's viel zu schnell.
Ja, was heißt Hype? Du hast jetzt in 2 Freundschaftsspielen die Kroaten 2-mal geschlagen. Und ich glaube, viele nehmen einfach eine extrem, extrem gute Bundesliga war. Und dann nehmen jetzt viele auch eine sehr, sehr junge. Und ich würde sagen, jetzt ist ja der Umbruch dann auch final irgendwann vollzogen, wenn wir über die Handballnationalmannschaft reden. Und das ist eine neue Mannschaft, die Bock macht. Die hat bei der Heim-Europameisterschaft extrem viel Spaß gemacht. Und deswegen kann ich es verstehen. Und lieber ist mir der Hype vor einem Turnier zu groß, um eine Mannschaft, als dass da irgendwie nicht drüber gesprochen wird. Weil ich sehe es auch wie du. Also ich finde, wir haben letzte Woche mal uns drüber unterhalten, dass gefühlt niemand über die Olympischen Spiele 2026 in Italien redet. Über die Handball-Europameisterschaft bekomme ich viel mit. Aber ist auch geil. Ja. Und deswegen, ich bin hyped. Ich habe ein gutes Gefühl. Nochmal, ich glaube, wir haben euch erzählt, dass die Ausgangslage extrem schwierig ist. Auf der anderen Seite ist auch geil, weil es geht von Tag 1 an. Also wenn ihr den Podcast hört, Donnerstag, 15. Januar geht's los, direkt Spiel 1 gegen Österreich. Es geht direkt um die Wurst. Es geht direkt um Punkte. Es ist jetzt nicht irgendwie so ein Reinkommen ins Turnier, sondern du musst sofort liefern, finde ich geil. Und deswegen habe ich extrem viel Lust auf diese Europameisterschaft.
Ja, und vor allem, also es geht dann auch wirklich jeden Tag bis zum 29. Januar, ne? Also wir haben jetzt jeden Tag absoluten Topklasse-Handball. Am 29. Januar nach der Hauptrunde ist einmal ein Tag Pause und zwischen Halbfinale und Finale ist ein Tag Pause. Aber wehe, Leverkusen muss alle 24 Stunden spielen. Das wäre ja unmenschlich. Das nur als kleine Side-Story. Ja, und ich muss noch einen kleinen Abriss geben über die andere Hauptrundengruppe. So, weil da stecken echt viele Geschichten drin. So, du hast die Färöerinseln, du hast aber auch die Schweiz, die inzwischen von einem Andi Schmid trainiert werden. Der hat 2024 sein letztes Turnier gespielt. Bin ich sehr gespannt drauf, wie viel Andi Schmid Handball da schon drinsteckt. Vor allem, weil sie auch einen Spielmacher dabei haben, der in der Champions League auf absolutem Top-Niveau performt. Also mit Noam Leopold bin ich sehr gespannt, was da dann kommt. Gruppe aus Schweden, Kroatien und Holland, da kommen auch nur zwei von weiter. Da wird es sich wahrscheinlich zwischen den Kroaten und Holland entscheiden, die auch in der Vorbereitung jetzt nicht überragend aussahen. Aber so, mein Gott, die Niederländer können schon immer mal wen ärgern. So, und in Gruppe F hast du Ungarn, Island, Polen und Italien. Guckt man erstmal drauf, denkt sich von außen vielleicht, boah, ist jetzt nicht so die Weltgruppe. Aber Ungarn, also vor denen muss man wirklich sich wappnen. Die spielen unfassbar physischen, sehr, sehr geilen Handball. Die Isländer, die letzten 10, 15 Jahre echt enttäuscht auf internationalem Niveau. So, aber da läuft die Belletage der Bundesliga rum. So, du hast eine Oma Ingi Magnusson, du hast einen Gisli Christiansson, die da rumrennen und die alleine schon den Rückraum bestimmen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, vor allem halt, weil der Rest der Hauptrunde machbar ist. Und Italien wird inzwischen von Bob Hanning trainiert. So, für all diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben. Füchse, Sportvorstand, arbeitet unfassbar gerne mit jungen Spielern zusammen, hat seinen Leo Prantner auch schon bei sich in der Truppe in Berlin und der soll sie ein bisschen durch das Turnier tragen. Auch da, ne, in der Gruppe, die können für eine Überraschung sorgen und viele spannende Geschichten schreiben. Also das ist jetzt halt das Geile, dass jeden Tag irgendwo eine nice Storyline drin ist und dass jeden Tag irgendwo was passiert, wo ich sage, das kann den Outcome des Turniers massivst beeinflussen.
Also, ab morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr den Podcast direkt Donnerstag hört, geht's los. 18 Uhr und 20:30 sind immer die Spieltage, Spielzeiten und dann, kann's losgehen mit einer hoffentlich dann auch aus deutscher Sicht erfolgreichen Handball-Europameisterschaft. Gut.
Ist für mich auch extrem wichtig, weil ich dann wieder ein Team habe, für das ich routen kann. Das ist seit dem letzten Wochenende ein bisschen schwieriger geworden.
Ja, rein in die Wunde. Also erstmal möchte ich mir natürlich auf die Schulter klopfen. Ich dachte sogar lange, ich wäre 6 aus 6. Dann habe ich aber verpasst, oder was heißt verpasst, nicht so richtig mitbekommen, dass ich ja nicht auf San Francisco, sondern auf die Philadelphia Eagles getippt habe. Aber die erste Playoff-Runde die erste Playoff-Runde in der NFL ist durch. Ich glaube, wir haben sehr, sehr geile Spiele bekommen. Wenn wir jetzt mal von deinen Packers absehen, was natürlich spielerisch auch ein absoluter Leckerbissen war. Lass aber trotzdem direkt damit anfangen. Packers gegen die Bears. Bengt hat sich natürlich die Nacht zum Tag gemacht und sich das Ding live angeguckt. Geschichte ist relativ schnell erzählt. Packers spielen eine unfassbare erste Halbzeit, führen mit 21-3. Und dann, ja, was passiert dann?
Dann setzt unser verletzter Pass-Rusher Micah Parsons einen Tweet ab. Obacht, liebe Leute! Die Bears dieses Jahr, die spielen immer 4 Viertel. Auf die müssen wir aufpassen. Lasst uns den Sack bitte zumachen. Lasst es uns seriös zu Ende spielen. Und kaum war dieser Tweet abgesetzt. 2 verschossene Field Goals, 1 verschossener Extrapunkt. Zack, fertig. Fehlende 7 Punkte auf dem Scoreboard. Zack, fertig. Gibst du den Bears, die dieses Jahr auch einfach eine unfassbar geile Serie spielen, so ehrlich muss man sein, die Möglichkeit halt wieder ins Spiel reinzukommen. Und ein Caleb Williams lässt sich da halt nicht zweimal bitten. Und ja, es tut natürlich unfassbar weh, aus Packers Perspektive dieses Spiel zu verfolgen und zu gucken. So, am Ende muss ich dann aber auch einfach gestehen, die Bears haben es verdient. So, die Bears haben es dieses Wochenende verdient. Und am Ende kommt's, und das ist halt echt das Brutale, ne? So immer wirklich auf einen Wurf an. Es kommt dann auf ein Play an, der dann deine ganze Saison entscheidet. Und das ist im Football so brutal. Und das musste ich jetzt dieses Wochenende wieder das eine ums andere Mal lernen, weil hab mir natürlich auch die ganzen anderen Spiele angeschaut. Ja, es war brutal aus Packers Perspektive. Ja, aber es war trotzdem auch eine gute Saison. So, es war trotzdem, wir haben es gut gemacht. Die Hoffnung ist natürlich erstmal noch da, auch wenn der Bruch immer noch real ist.
Das ist mir auch alles viel zu positiv zu sagen. Ja, super Saison, wenn du 21-3 in einem Playoff-Spiel führst gegen deinen absoluten Kontrahenten und Rivalen, wo man jetzt ja auch sagen kann, jetzt ist es auch endlich mal wieder eine sportliche Rivalität, nachdem das ja die letzten Jahre eher einfach eine traditionsreiche Rivalität war. Und wenn du dann so eine zweite Halbzeit spielst, und du hast es gerade schon gesagt, man, also sind natürlich die 7 Punkte, die dir fehlen, weil dein Kicker einfach einen schlechten Tag hatte, aber das sind ja auch so, ich finde, und das hast du vorhin, als wir haben Sonntag zusammen Football geguckt, können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, da hast du es auch treffend zusammengefasst, du merkst dann so von Drive zu Drive, wie das Spiel kippt, von einem Spiel, das eben fest in Packers Hand war, zu einem Spiel, na, erst holst du die Bears wieder so langsam rein, die fangen wieder an dran zu glauben, und dann sind es eben diese 1-2 crucial Momente. Ich glaube, der wichtigste war diese 4. und 8, wo Williams einfach quasi auf gut Glück das Ding in die andere Hälfte wirft und der wird gefangen und dann hast du so gemerkt, okay, jetzt verschwört sich hier einiges gegen die Packers und bei den Bears läuft plötzlich alles und dass du dann das Spiel so hinten raus verlierst, ist, also kann ich mir vorstellen, weil man das schon auch immer mal wieder natürlich mit einem Team mitmachen muss, aber ich habe dir das ja dann auch schon rückgemeldet, ihr müsst euch vorstellen, so deutsche Zeit, wo sind wir? 6 Uhr, es ist wirklich 6 Uhr morgens, dann gehst du vielleicht 2,5 Stunden noch schlafen, stehst auf und hast schlechte Laune, weil dein Team raus ist, ein Spiel, was du eigentlich hättest gewinnen müssen und hast nicht geschlafen und ist alles Kacke einfach.
Ja, war ein toller Sonntagmorgen, kann ich wirklich sagen. So. Und vor allem, wir waren das Wochenende in der Eifel unterwegs. Ein Freund von mir hat Geburtstag gefeiert. So, und Sonntag war aber Checkout. Und dann mussten wir um 11 halt raus sein. Davor aber noch frühstücken, davor noch Butze wieder sauber machen und alles. So, ja, länger als 9 kannst du dann echt nicht pennen. Und wenn du dann um 6.30 Uhr erst den Schlaf findest, dann hast du 2,5 Stunden gehabt und wirklich einen extrem beschissenen Morgen. Aber auf der anderen Seite, die Upside wäre halt auch umso größer gewesen, ne? Also, safe, dann hätte ich wahrscheinlich noch durchgemacht. Dann hätte ich mir noch ein Bier aufgemacht und hätte dann bis 9 gewartet. Aber es gehört am Ende dazu, auch wenn es extrem traurig ist. Ich habe es dir auch schon gesagt, du hast diese Rivalität gerade angesprochen. Es ist so ein bisschen generell auch die Zeit des Endes der Dynastien. Also die Packers dominieren den Norden jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr, muss man auch dazu sagen. Aber dann kommt jetzt dazu, wo sind die Chiefs in den Super Bowl, in den Playoffs? Wo sind die Ravens hier in den Playoffs? Und alles, was so die letzten Jahre sich extrem aufgebaut hat, die 2010er Jahre, so Aaron Rodgers, da wird jetzt gerade auch erstmal deutlich, wie krass er diesen Norden dominiert hat, wie krass er die Bears in Schach gehalten hat, dass die nie eine Chance hatten. Und jetzt so ein schmerzhaftes Spiel zu verlieren, ist einerseits natürlich extrem scheiße, auf der anderen Seite wird es umso mehr schmecken, den Bears dann nächstes Jahr wieder eins auszuwischen.
Gut, also Bears machen wir natürlich gleich. Wir tippen für euch dann natürlich auch gleich noch die nächste Runde durch. Ja, lasst uns Sonntagabend direkt einmal schnell weitermachen. Das Spiel, was wir sogar zusammengeguckt haben, Bills gegen Jaguars, auch ein absoluter Banger gewesen. Am Ende setzt sich tatsächlich einfach, glaube ich, so ein bisschen die Playoff-Erfahrung durch. Auf der einen Seite hast du ein Playoff-erprobtes Team mit den Bills und mit Josh Allen, die einfach jetzt auch in den letzten Jahren immer häufig gegen Patrick Mahomes und die Chiefs den Kürzeren gezogen haben. Dieses Jahr sind die nicht dabei. Und die Bills gewinnen am Ende ja mit einem top-letzten Drive. Das Ding 27-24, die Jaguars hätten sogar noch mal, ich glaube, eine Minute noch auf der Uhr gehabt, dann wirft Trevor Lawrence den Ball weg. Hat uns so ein bisschen um wirklich ein episches Finish gebracht, weil auf ein 70-Yard-Field-Goal von Cam Little. Wir wollten es einfach alle sehen, dass der Bre das Ding von hinter der Mittellinie da durchhaut. Ist leider nicht so weit gekommen, aber war trotzdem ein geiler Zock.
Also da mal einmal kurz als Einordnung, Cam Little ist derjenige, der dieses Jahr den All-Time-Field-Goal-Record gebrochen hat mit 67 Yards und der spielt bei den Jacksonville Jaguars und hatte im Practice aber auch schon mal ein 72-Yard-Ding reingemacht und dann hast du Game on the Line, eine Minute noch auf der Uhr, Trevor Lawrence steht in der eigenen Endzone und du weißt, ey komm, der muss das Ding eigentlich nur noch 10 Yards bewegen und dann könnten wir mal einen 92 Yarder probieren. Aber man hofft dann natürlich, okay gut, irgendwie, komm irgendwie in Field-Goal-Reichweite. Da wird einem dann erstmal bewusst, wie absurd das eigentlich ist, was der macht, wenn du da immer siehst, dass an der gegnerischen 40 diese Field-Goal-Target-Line angemalt ist. So, und er das einfach von der eigenen 55 oder sowas dann, oder also dann von der eigenen 45, aber genau hinter der Mittellinie, da dann losziehen kann und einfach mal ein Field Goal attemptet. Also da dann halt wirklich sagt, yo, von hier aus ist es realistisch, aber dann schmeißt Trevor Lawrence wirklich im ersten Ball die Interception und das Spiel ist vorbei. Also das war so ein heftiger Build-up. Das war ein Riesen-Nieser, der nie gekommen ist.
Wirklich, und wir haben schon gesagt, okay, eine Minute Zeit, das reicht, das ist genauso richtig, weil du kannst in einer Minute wahrscheinlich nicht ganz übers Feld gehen, aber so irgendwie an die 40, an die 45 kommen und dann lass den Breders aus 70 Yards da probieren reinzukicken und dann ist der Ball leider schnell weg gewesen. Für die Jaguars trotzdem eine Top-Saison, glaube ich, die sind ja auch jetzt quasi endlich mal angekommen im Winning-Football, wenn man das so nennen kann, also ein Team, das jetzt dann eben auch durchaus Ambitionen hat, irgendwann mal einen Ring zu holen. Und für die Bills, sage ich ehrlich, das ist so ein, weil ich glaube, wenn man drauf gucken würde, würde viele sagen, okay, die Jaguars hätten es mehr verdient gehabt, Aber so ein ekliger, dreckiger Playoff-Win, das, was die Chiefs eigentlich die letzten Jahre immer gemacht haben, fühle ich mich sehr wohl mit denen, dass es da weit gehen könnte.
Ich glaube auch, aber auf der anderen Seite fehlt mir dann bei den Bills so ein bisschen die letzte Entscheidungsqualität. Ich finde, die haben nicht die Game-Changer auf dem Feld dieses Jahr, sondern Josh Allen spielt gut, aber nicht überragend. Also der war die letzten Jahre ein Game-Changer, das ist er dieses Jahr nicht. Und da fehlt es mir gerade einfach ein bisschen bei den Bills, weil ich da ein paar andere Teams noch ein bisschen stärker sehe. Am Ende kommt es darauf in den Playoffs nicht an, so darauf kommt es dann im Super Bowl an, das Ding rumzureißen. So, jetzt musst du dich mit deiner Qualität einfach durchsetzen. Aber ich gucke da vor allem dann in Richtung Eagles, Niners. Absolut keine Ahnung, wie die Eagles dieses Spiel verlieren können. Also die Eagles sind das klar bessere Team auf dem Feld, aber schaffen es halt irgendwie nicht, das Ding zu Ende zu spielen. Und so setzen sich die 49ers dann durch.
Jo, deswegen habe ich auch lange gedacht, ich meine, wir haben die erste Halbzeit auch zusammengeguckt. Und dann ja auch mit der Kittelverletzung und dann hat eigentlich alles irgendwie in Richtung Philadelphia gezeigt, die auch, also nochmal, die kein schlechtes Spiel machen, aber es irgendwie halt nicht schaffen, am Ende da Punkte aufs Board zu bringen. Und dann verlierst du so ein Spiel und stehst danach irgendwie da und denkst dir so, also irgendwie komisch, dass wir das dann verlieren. Und auf der Gegenseite San Francisco, ich weiß, das könnte mir jetzt auch wieder um die Ohren fliegen, ja, das Spiel gewinnst du, normalerweise gewinnst du jetzt auch mit dem Roster und da kommen jetzt einfach bittere Verletzungen auch noch hinzu, gewinnst du kein Playoff-Spiel mehr. Ich glaube, die werden wohl oder übel dann auch, ja, die werden chancenlos sein gegen die Seahawks. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich wieder eine Einladung, dass das irgendwie der nächste wilde Upset gibt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nochmal eine Runde weitergehen sollte.
Ja, kann ich mir auch nicht. Also natürlich, die individuelle Qualität ist gut, aber vor allem die Defense ist mir bei den 49ers einfach viel zu löchrig. Also die haben den Eagles so viel Raum geboten und ich glaube, JSN wird sie auseinandernehmen. Ich glaube, Jason Smith und Jigba, der wird da Lücken finden, die vorher noch nie da gewesen sind. Und ja, das soll dieses Jahr, glaube ich, nicht sein. Aber ey, dafür ist es Playoff-Football, dafür ist zu jeder Zeit alles möglich. Sonntagnacht, 2 Uhr, steigt das Spiel. Kommen wir aber gleich zu, um das zu predikten, weil vorher müssen wir noch auf Wiedersehen sagen zu einem der Größten, die jemals diese Bühne betreten haben. Natürlich, es ist noch nicht offiziell, aber es sieht schon alles danach aus, als hätte Aaron Rodgers den letzten Wurf seiner Karriere hinter sich.
Jo, glaube ich, also würde mich auch hier wundern, wenn der sagt, er macht nochmal ein Jahr. Gerade bei den Steelers merkt man ja irgendwie, Trainer hat jetzt gesagt, er geht. Das ist jetzt irgendwie so ein, okay, wir ziehen einen Schlussstrich, um ehrlich zu sein, ein sehr, sehr deutlicher Schlussstrich. Die hatten, wobei nicht den Hauch einer Chance, stimmt nicht, weil sie bis zum vierten Quarter eigentlich dran waren, drauf und dran waren, das irgendwie auch noch vielleicht spannend zu gestalten. Am Ende verlierst du das 30-6, was natürlich dann sehr, sehr deutlich ist. Aaron Rodgers, der letzte Wurf ist eine Interception gewesen oder ist ein Pick-Six sogar gewesen, der nochmal für den Touchdown zurückgetragen wird. Ach mein Gott, ich sag so viel, die Steelers hatten quasi letzte Woche schon ihr erstes Playoff-Spiel, das gewinnen sie gegen die Ravens. Ja. Und das sollte jetzt auch niemanden wundern, dass sie das dann jetzt gegen die Texans verlieren.
Ja, und also es ist halt irgendwie auch einfach, also es wäre ein bezeichnendes Ende dieser Karriere, wenn sie tatsächlich mit einem Pick-Six zu Ende geht, ne? Weil es stand ja schon mit seinem Jets-Abenteuer so ein bisschen drauf, Opa hält zu lange am Football fest, so, und im Fußball kriegst du die ganze Zeit dieses Zitat, leave the football before the football leaves you and the football has left him. Ich glaube nicht, dass der Football Aaron Rodgers schon verlassen hat, aber natürlich merkst du ihm das Alter an, ne? Natürlich spielt er nicht mehr auf dem Niveau, er spielt immer noch gut, er hatte eine gute Saison, so, er hatte wirklich eins, zweimal, wurde auch einfach hängen gelassen, dann wäre die Saison vielleicht noch anders gelaufen, aber ich finde, man hat ihm schon angemerkt, okay, der ist jetzt da nochmal ein bisschen draußen, um Spaß zu haben, der ist da nochmal, um ein letztes Mal Football zu spielen und wird dann auch zurückdenken an seine letzte Saison und denkt dann an dieses Ravens-Spiel, wo er nochmal 2, 3 tiefe Bomben auspackt, die dann auch tatsächlich zu Touchdowns führen. Er hat es grundsätzlich natürlich noch in sich, so das verlernst du auch nicht, wenn du einmal so ein riesen Quarterback warst. Aber er hat halt nicht mehr, er kann ein Spiel nicht mehr alleine rumreißen. Und dafür waren die Steelers dieses Jahr auch nicht gut genug, um ihn da zu unterstützen.
Jo, geh ich mit. Und dann, ja, wahrscheinlich würde er sich vielleicht auch so noch ein bisschen Zeit lassen, weil jetzt ja erstmal der Spotlight auch auf dem Sportlichen ist. Aber ich glaube dann so, wenn Super Bowl und alles durch ist, dann wird man da die Meldung bekommen. Und dann sollte es auch niemand mehr wundern, wenn Aaron Rodgers dann sagt, gut, das soll es gewesen sein für ihn.
Ja, ja, also ich muss sagen, ich habe auch schon abgeschlossen. Würde mich natürlich freuen, wenn dann doch noch mal einmal die Meldung kommt, Aaron Rodgers wechselt zu den Arizona Cardinals oder wohin auch immer. Aber ja, ich fürchte, das wird nicht noch mal passieren. Und mein Gott, ist dann irgendwann auch gut. Er war historisch gut, also wirklich Highlight-Tapes von Aaron Rodgers, da werde ich mir in 15 Jahren noch nette Gedanken zu machen, wenn ich abends im Bett liege, aber ja, die Zeit lässt dann halt auch niemanden kalt. So, wird Zeit für die Divisional-Runde, die Broncos und die Seahawks sind wieder zurück, die Broncos kriegen es mit den Bills zu tun. Martin, wer kommt durch?
Das ist tatsächlich mein Hot-Take-Pick. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich ein gutes Gefühl habe bei den Bills. Und sage, so Thema Playoff-Erfahrung setzt sich. Das ist, wie gesagt, das ist dieses Mal mein Chiefs-Pick. Die Bills setzen sich gegen ein ausgeschlafenes Broncos-Team durch.
Ja, gehe ich gegen. Dann haben wir da schon unsere erste Differenz. Broncos zu gut dieses Jahr, die machen's. Seahawks gegen Niners fange ich dann mal an. Ich denke aber, da sind wir uns einig. Hatten wir ja auch gerade schon durchklicken lassen. Deutlicher Sieg für die Seahawks.
Yes. Also deutlich weiß ich nicht, am Ende ist dann immer ein Playoff-Spiel, aber ja, Seahawks werden das gewinnen, genauso wie die Patriots zu Hause keine Probleme mit den Texans haben werden. Das ist auch, wir haben jetzt nicht ausführlich drüber gesprochen, aber was die Patriots da gegen die Chargers machen mussten, in Anführungszeichen, weil sie gar nicht so viel machen mussten. Die Chargers haben, glaube ich, also offensiv einfach überhaupt nicht stattgefunden. Ich bin mir eigentlich sicher, dass mehr Gegenwehr kommt von den Texans. Gehe aber in dem Matchup mit den Patriots.
Ja, also ich finde die Texans jetzt auch nicht sonderlich gut. So, die waren jetzt nicht. Also die Defense war schon bockstark gegen die Steelers, so haben denen keine Chance gelassen, aber sie haben ihnen jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel angeboten. Patriots dieses Jahr sind real. Ich sehe einen Super Bowl-Contender kommen. Und ich habe auch meinen Super Bowl-Contender im nächsten Spiel und weil es jetzt zu langweilig ist, dann nur den Sieger vorauszusagen, sage ich sogar, der Super Bowl-Sieger kommt aus Bears-Rams und das werden die LA Rams.
Es ist für mich gar kein so krasser Hot-Take, weil wir uns da dann leider auch einig sind. Ich glaube auch, dass die Rams das Spiel gewinnen und quasi dann ins NFC Championship gegen die Seahawks einziehen werden. Glaube, das wird das beste Spiel von allen Vieren, wenn ich so drauf gucke.
Ja.
Also,
ja.
Das hat also Montag schon Potenzial, Nacht. Richtig zu krachen.
Und das Schöne ist auch, also ich finde Montagnacht 0.30 Uhr auch eine okaye Zeit für so ein Spiel. So, also gut, natürlich das noch normal arbeitende Bevölkerung. Tut mir leid für euch, dass ihr das Spiel nicht gucken werdet, wenn ihr um 6 Uhr morgens aufstehen müsst. Aber so, mein Gott, aus unserer Brille 0.30 Uhr bis vielleicht so an die 4 Uhr morgens. Das ist schon okay. Das ist schon machbar für ein richtig geiles Spiel.
Na, wenn du das sagst, also bei dem 21 Uhr Spiel bin ich wieder dabei. 22.30 Uhr könnte man mit mir auch reden. 0 Uhr 3, dafür werde ich nicht wach bleiben. Tut mir leid. Also, oder werde ich zumindest nicht das Spiel über wach bleiben. Vielleicht gucke ich es an und dann, wenn die erste langweilige Phase kommt, dann werde ich schlafen gehen. Es muss halt, oder es ist so ein Banger, geht am Ende 45, 42 aus, geht so Touchdown für Touchdown für Touchdown und dann bekomme ich gar keine Möglichkeit, schlafen zu gehen.
Was ich mir bei dem Spiel durchaus auch vorstellen kann. Also ja. Rams-Panthers war ja auch ein geisteskrank spannendes Spiel. Deutlich spannender, als ich es erwartet hätte. Und da muss man ja auch sagen, es war Bryce Youngs allererster Playoff-Auftritt. Ne? Und dann gegen diese Rams 31 Punkte aufs Board zu zaubern, war schon wirklich eine herausragende Leistung. Ich glaube, die Panthers für die nächsten Jahre erstmal ganz gut aufgestellt.
Jo, nö, also fand ich auch zum Gucken geil. Deswegen, wenn es so ähnlich werden könnte, dann glaube ich, hätten wir auch. Also die Wildcard Round hat vorgelegt. Mal gucken, ob die Divisional Round jetzt auch nachlegen kann. Gut, dann machen wir Football zu.
Nochmal einmal kurz, hast du jetzt auf Insta das Reel gesehen von dem kleinen Mädel, was die Wildcard-Runde predicted hat und 0 aus 6 gegangen ist? Das wurde mir Montagabend angezeigt und da wirklich Kommentare darunter, I'm betting all I have on the Texans tonight, weil sie hat natürlich die Steelers gewählt und das war schon wirklich irre. Also ja, ich hoffe, sie predicted nicht nochmal die Divisional-Runde, aber das war schon wirklich irre. Also, keine Ahnung, hatte da dann zwei Helme vor sich, geht dann Panthers, Packers, Jaguars, Eagles. Und jeder einzelne Call war falsch, überragend.
Das ist geil, ey. Wenn Orakel goes wrong. Aber das geht dann, ja. Wenn es wrong geht, geht es auch meistens viral. Also für sie sogar besser, dass das alles falsch gewesen ist. Weil da, da werden sich, jetzt kannst du ja mal, also 100% wird die auch die Divisional Round tippen. Und das werden sich dann plötzlich wieder alle angucken natürlich, weil sie wissen wollen, ob die Streak weitergeht.
Da muss es nur posten und es wird instant 10 Millionen Klicks kriegen. Ey, aber meine For You hat sich gerade auch richtig auf NFL schon angepasst, muss ich sagen. Und das zeigt mir wirklich, wie krank wenig ich von diesem Sport verstehe. Ne? Also, wenn ich da dann wirklich US-amerikanische Influencer sehe, die dann jedes Play auseinandernehmen und dir dann sagen, wer wo was richtig gemacht hat und dass Jordan Love ein richtig gutes Game hatte und auch sein letzter Wurf in Richtung Endzone eigentlich gut genug war. Und ich glaube, Christian Watson war es, der ihn dann nicht gefangen hat. So, ja, das sehe ich nicht. Also, da habe ich wirklich einfach gar keine Ahnung von. Muss ich wirklich sagen, mal gucken, wie lange das präsent auf meiner For You bleibt. Vielleicht werde ich ja jetzt ein richtiger Football-Nerd.
Vielleicht. Wobei, weiß ich gar nicht, ob das dann so... Da verlierst du mich auch noch bei der Formel 1, verlierst du mich da schon, verlierst du mich auch irgendwann bei der NFL, wenn du dann anfängst, mir hier die Spielzüge zu erklären und warum das jetzt ein guter Pick war und das nicht. Also, mir reicht dein Football-Knowledge spannend, ne? Aktuell schon.
Ja, okay, nehme ich. Aber also, es ist halt schon noch einfach witzig, weil wenn du da ja wirklich mal drauf guckst, es sind ja 11 kleine Duelle, die in jedem Spielzug auf dem Spielfeld stattfinden und ein kleiner Fehler löst ja eine riesen Kettenreaktion aus. Und das ist schon, also da dann so tief drin zu stecken, glaube ich, das gibt Football nochmal eine ganz, ganz andere Ebene.
Jo, also verstehe ich auf jeden Fall. Gut, also Divisional Round steht an. Dann machen wir noch, ich habe noch 3-4 kleinere Themen. Erste Thema, ja. Donnerstag, erstes NBA Europe Game, beziehungsweise NBA Deutschland Game. Natürlich, wer hätte es gedacht mit den Orlando Magic, also mit Tristan de Silva und mit den beiden Wagner-Brüdern, die hoffentlich auch beide spielen werden. Mo ist jetzt am Wochenende wieder zurückgekommen, Franz Wagner eben jetzt auch, glaube ich, 4 bis 6 Wochen raus gewesen. Bei dem wird es ein Wettlauf gegen der Zeit. Ne? Gehe aber fest davon aus, dass die den also zumindest mal für 10 Minuten irgendwie reinschmeißen werden. Dafür ist es zu wichtig, dass die beide einfach natürlich dann auch in ihrer Heimatstadt Berlin auf dem Court stehen. Und
weißt du, was da die Tickets gekostet haben? Hast du dich da
noch bemüht? Zu viel.
Hast du da mal geguckt?
Nö, ich glaube, ich wäre schon gerne hingegangen, so ist es nicht. Aber da redest du über Preise, die ich nicht bereit war zu zahlen. Also ich glaube irgendwie so 400 Euro. Und da sage ich dann, das ist eh noch auf meiner Bucketliste und dann werde ich das Geld lieber irgendwann investieren, um rüber zu fliegen und mir da dann die Spiele anzugucken. Als da jetzt irgendwie nach Berlin zu fahren und dann Öl einfach... Mit.
Ich glaube, das mögen die ganz
gut. Aber, und also... Nochmal, ich finde die Entwicklung geil, Mann, dass die NBA jetzt ein Deutschlandspiel hat und natürlich macht das auch einfach nur Sinn, wenn du jetzt bei den Orlando Magic einfach zwei der absoluten Leistungsträger eben aus Berlin hast. Glaube, das Spiel an sich, ja, ist jetzt ein relativ unbedeutendes, das ist jetzt schon auch der Unterschied zum NFL-Deutschland-Game. Ich meine, da hast du nur 18 Regular-Season-Games und das muss dann auch funktionieren. Bei der NBA hast du 82, wenn das eine Spiel jetzt in die Hose geht, mein Gott, ist nicht so wild. Trotzdem finde ich es geil, werde es mir angucken, Donnerstag 20 Uhr, das ist dann quasi gleichzeitig zum Handballspiel, da werde ich mir wieder meine beiden Screens aufbauen müssen. Gehe eigentlich auch fest davon aus, dass es nicht das letzte NBA Germany Game sein wird.
Ja, also das ist ja meistens kein Projekt, was nur für ein Spiel dann angelegt ist. Also ich hatte auch nur gelesen, dass Franz auf jeden Fall plant zu spielen. Der hat auch schon Bock drauf und wird jetzt langsam wieder. Und wäre ja auch mal schön, wenn ein Deutscher in der NBA dieser Tage positive Schlagzeilen schreibt. Weil das ist nicht jedem NBA-Profi zuzumuten.
Findest du? Gut, sehr gut. Bank hat aufgepasst. Das ist natürlich auch noch Thema auf meiner Bucketlist gewesen, mit dir einmal schon über Dennis Schröder zu reden, der tatsächlich Luka Doncic ein Ding ziehen wollte. Oder es vielleicht auch so getan geil. Hat. Das weiß noch niemand.
Ja, also ich glaube, die US-Medienberichte sagen, er hat 40 Minuten nach Abpfiff auf dem Parkplatz auf Luka Doncic gewartet. So, und alleine das ist wirklich schon eine Schlagzeile. Die kann genauso aus einem ganz, ganz schlechten Highschool-Football-Film kommen, dass die beiden Quarterbacks sich auf die Fresse hauen wollen. Hatte ja ein bisschen Storyline auch schon während des Spiels. Zieht sich ja auch schon ein bisschen auch seit der letzten Europameisterschaft, dass Luca und Dennis sich in
scheinbar sogar seit den Olympischen Spielen, meinte Dennis jetzt. Oder habe ich irgendwo gelesen, dass es seit den Olympischen Spielen 2024 irgendwie so ein Back-and-Forth-Ding war. Und dann war der Katalysator, dass er ihn irgendwie halt die ganze Zeit getrashtalkt hat von wegen Dennis eine Bitch. Und kam
er
dann auch
noch
mal. Hätte
den Vertrag unterschreiben sollen.
Genau, war auch noch, hier signed contract Thema. Und so. Und Dennis wollte sich das dann irgendwie jetzt nicht mehr sagen lassen. Hat den dann halt auch mal, wollte ihm halt ein Ding ziehen. Und ich sag, also, ey, ja, Gewalt und so ist kacke nochmal. Ich glaube, das muss man nicht dazu sagen. Aber ich hätte Dennis seinen Rücken. Ich sag, mein Gott, wenn du die ganze Zeit Trash talkst, musst du auch mal irgendwann damit rechnen. Und ist jetzt ja nicht so, ich weiß nochmal, Luka Doncic in der NBA, eine absolute Koryphäe, auch viel mehr geleistet als Dennis Schröder bis dahin. Aber mein Gott, du redest hier halt mit einem Weltmeister und Europameister und Dennis Schröder hat Slowenien und Luka Doncic zumindest auf internationalem Parkett halt jetzt schon geowned, wenn man so will. Also die Slowenen gewinnen nicht gegen die Deutschen und da ist Dennis auch ein anderer Spieler. Deswegen ist es auch nicht so, dass man jetzt aus Luka Doncic Sicht sagen kann, ja gut, ich talke halt gegen einen, der jetzt nicht auf meinem NBA-Niveau ist, sondern die sind, also Dennis Schröder ist auf jeden Fall ein outstanding Spieler, auch wenn er in der NBA jetzt nicht dieses Level hat, was Luka Doncic hat. Deswegen finde ich es geil, dass sich Dennis das nicht gefallen lässt und sagt, ey, okay, gut, muss er ihm jetzt eine runterhauen? Nein, muss er nicht, aber da zumindest mal irgendwie für sich selbst einzustehen und zu sagen, ey, das kannst du nicht mit mir machen, da habe ich Respekt für, sag ich, wie es ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss noch eine Wrexham-Referenz hier dann reinbringen. Die hatten auch schon 2023 im FA Cup einen riesen Run, wo sie einen Zweitligisten rausgehauen haben und gegen einen Premier League-Club ganz knapp verloren haben. So, und danach stellt sich einer von dem Premier League-Club hin und fängt halt auch an, Scheiße zu labern. Ne? Fängt an, sich vor die Fans zu stellen und dann sagen sie auch, yo, wir sind 4 Ligen unter euch, was machst du hier für eine Scheiße? Du freust dich hier, als hättest du den Pokal gewonnen, wir sind 4 Ligen unter dir. Und das ist so ein bisschen auch das Größenverhältnis dieses Jahr zwischen den Sacramento Kings und den Lakers. Und wenn du dich dann da halt hinstellst und anfängst, Dennis Schröder zu trash-talken, dann weißt du, hast du es geschafft als Dennis Schröder. Wenn du es von den Kings in den Kopf von Luka Doncic schaffst, natürlich auch mit der ganzen Geschichte, die dazugehört, so, dann hast du dir einfach auch langsam mal einen Namen in der NBA gemacht. Ja, ich bin absolut bei dir. Das soll nicht dazu führen, dass dann irgendjemand irgendwem anders aufs Maul haut. So, zeig's ihm sportlich. Aber ja, war schon eine witzige Side-Story da in der NBA, weil es sich halt aber auch schon seit einer Weile zieht. Und dass ein Dennis Schröder dann von seinen Teamkollegen zurückgehalten werden muss, damit er nicht Luka Doncic eine verpasst, so dem Vernehmen nach, fand ich dann doch schon ein bisschen unterhaltsam.
Ich hoffe, das habe ich dir ja auch schon gesagt und wir haben drüber gerätselt, irgendwo, es muss doch Videomaterial davon geben. Also entweder wird das einfach gerade noch unter Verschluss gehalten, aber in der heutigen Zeit, 2026, passiert doch so etwas nicht, als dass da wegen mir irgendeine Überwachungskamera, ich nehme irgendwas Verpixeltes, ich möchte es einfach sehen. Ich möchte es auf meinem Handy mit meinen eigenen Augen sehen, wie Dennis Schröder da zum Schlag ansetzt und dann den Schwinger rausholt und dann kommt die Andre Ayton von irgendwo hinten dahergerannt und packt ihn so, damit er nicht hauen kann, ja. Also irgendwie, ich glaube eigentlich dran, dass es dieses Video gibt, dass es existiert und irgendjemand muss jetzt halt mal anfangen, das zu leaken und dann soll das Internet auch einfach seinen Lauf wieder nehmen.
Ja, macht halt einfach mal. Also einfach auch mal posten. Auch Fake-Account machen und posten, dass es nicht zurückverfolgbar ist. Dafür habe ich sogar den Rücken für Fake-Accounts.
Gut. Dann habe ich tatsächlich noch ein kurzes kleines Fußballthema, das wir einmal schnell abhaken können. Xabi Alonso ist raus. Das ging sehr schnell. Habe ich tatsächlich auch nicht mit gerechnet, dass er so wenig Zeit bekommt bei Real Madrid. Niederlage im spanischen Supercup-Finale, was jetzt, ja, es ist ein Titel, aber es ist jetzt nicht einer der großen Titel. War dann wohl einer zu viel. Hat scheinbar auch geschafft, relativ schnell die Superstars und die Mannschaft, also die Mbappes und die Vini Juniors der Welt gegen sich aufzubringen und ist nach einer gespielten Runde oder einer gespielten Hinrunde, muss man ja sagen, schon wieder raus. So schnell kann es gehen.
Ja, so und ich glaube, ich habe jetzt seine genauen Zahlen nicht, aber es wird sich nur um ein, zwei Spiele falsch, wenn dann handeln. Der hat ja eine Bilanz 20 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlagen oder sowas. Also
Bilanz ist besser als von Zidane in beiden Stints. Ja.
Ja, also und da dann wirklich hinzugehen und zu sagen, jo, entspricht nicht unseren Erwartungen. Natürlich, in der Liga bist du 4 Punkte hinter Barca und das ist Katastrophenzustand in Madrid, verstehe ich, aber am Ende, es kann ja nicht am Sportlichen hängen. So, und dass dann ein Florentino Perez wahrscheinlich dahin geht und sagt, jo, dann ist jetzt vorbei, liegt sehr wahrscheinlich einzig und allein daran, dass er Vinny halten will, weil dem Vernehmen nach ist ja das Verhältnis zwischen Xabi und Alonso und Vini Junior zumindest mal angespannt, um das vorsichtig zu formulieren. Und Mbappé stellt sich danach hin und sagt, es war eine Ehre, unter ihm zu spielen. Weißt, also, das ist halt das Problem. Du weißt nie, was ist ehrlich und was ist nicht ehrlich. Welchen Worten kannst du Glauben schenken und welchen nicht. Aber es wurde ja schon viel rumort, dass er die Kabine verloren hätte und dass die Spieler dann auch zum Präsidenten hin sind und er dann nur auf den richtigen Moment gewartet hat. Ja, das ist Real Madrid.
Und was halt auch so ein bisschen dafür spricht, dass also das genau so geworden ist, ich habe jetzt gerade noch mal im Discord-Server rausgekramt, der hat eine Winrate von 71,4%. Zidane hatte 69% und 60% und Zidane wird ja in, also natürlich jetzt nicht nur auch aufgrund seines Erfolgs als Trainer, sondern auch Erfolgs als Spieler, als absolute Koryphäe da in Madrid angesehen. Ancelotti 68,8 und José Mourinho, wie gesagt, damals in der galaktischen Ära, 71,9. Also das sind Zahlen, die Alonso als Trainer da aufgelegt hat. Die hat ansonsten dann noch nicht so viele eben aufgelegt. Deswegen aus sportlicher Sicht, finde ich, kannst du ihn nicht rausschmeißen. Dann ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Aber und dann auch GG an Real Madrid. Was ist das für ein, also für ein Zeichen auch einfach an die Außenwelt? Weil Jürgen Klopp hat schon sofort gesagt, da tue ich mir auf keinen Fall an, da jetzt irgendwie reinzugehen in dieses Ballett voller, ja, nochmal, überragenden Kickern, aber einfach auch sehr, sehr schwierigen Egos.
Überragenden Dieven auch.
Ja, bin ich gespannt, wer denn da jetzt dann der große Nächste sein wird, der sich an diesem Real Madrid versucht.
Also ich glaube, der große Profiteur von dieser Geschichte wird der FC Liverpool sein. So, da ist ja schon seit Monaten die Unzufriedenheit in Richtung Arne Slot auch merkbar. Und ja, war ja auch sowieso die große Debatte, als er noch bei Leverkusen war und auch noch ein Jahr geblieben ist, ob Liverpool oder Real Madrid oder die Bayern. So, das waren ja die drei großen Kandidaten. Bayern sieht erstmal auf 10 Jahre Set aus mit Vincent Kompany. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass es... Oh, Hot Take. Xabi Alonso holt mit Liverpool dieses Jahr die Champions League.
Ja, gut. Also, das ist wieder einer deiner heißeren Takes. Aber mal gucken, ob der dann kommt. Gut, ich habe noch ein abschließendes Thema. Von wegen auf die nächsten 10 Jahre safe aus. Das sieht auch bei Luke Littler so aus. Der hat sich einfach mal einen schnapphaften Vertrag für 23 Millionen gegönnt, die er für die nächsten 10 Jahre bekommt von seinem Ausstatter. Ja, GG. Also so einen Vertrag gab es auch noch nie in der Darts-Welt. Der hat einen Vertrag über 23 Millionen unterschrieben. Das ist so krank.
Ja gut, zeigt halt auch einfach die Wichtigkeit seiner Person für den Sport. Ne? Also ich verstehe schon, wo es herkommt, weil es ist halt ein wachsender Sport und er dann jetzt da auch einfach dominant unterwegs und wahrscheinlich auf Jahre dominant, kann man echt einfach nur den Hut vorziehen. Ne? Also da kannst du wirklich nur sagen, jo, du hast... alles richtig gemacht in deinem Leben, du hast die richtigen Entscheidungen getroffen, iss weiter Pizza und Hotdogs. Also es scheint damit zu laufen.
Jo, gut, dann habe ich zumindest nichts mehr auf meinem kleinen Zettel.
Nö, meiner ist auch durch. Also wird eine geile Zeit jetzt, ich freue mich extrem drauf auf Handball-Europameisterschaft. Und nächste Woche sollten wir es wahrscheinlich wieder schaffen.
So sieht's aus. Und dann soll es das auch gewesen sein. Gut, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, tschüss.